Morgen an alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich habe heute den kürzesten Predigttext, den ich jemals hatte. Das heißt nicht, dass die Predigt kürzer wird, nur der Predigttext. Nur 4 Wörter. Du sollst nicht töten. Nach lutherischer Zählung, wir hatten vor ein paar Diskussionen wegen den Zählungen, aber hier hat man die lutherische Zählung, ist das 5. der 10 Gebote und eigentlich auch ganz einfach zu verstehen. Wir alle wissen, was töten bedeutet und wir alle wissen, was es bedeutet, dass wir das nicht tun sollen. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören. Etwas schwieriger wird es, wenn wir andere Bibeltexte dazu lesen. Da sehen wir nämlich, dass es durchaus auch Situationen gibt, wo getötet wird. Die Israeliten waren zum Beispiel durchaus keine Vegetarier. Sie haben Schafe gezüchtet, Ziegen, Rinder, haben bei Festen auch fleißig Fleisch gegessen. Und um diese Tiere zu essen, musste man sie natürlich töten. Und auch Tieropfer wurden massenweise dargebracht. Tiere wurden auf einen Altar gelegt und getötet. Eigentlich müsste man dann sagen, das Gebot müsste lauten, du sollst keinen Menschen töten. Aber auch das stimmt nicht ganz, denn es gab Situationen, wo Menschen getötet werden durften und sogar getötet werden sollten. Es kam vor, dass Gott seinem Volk Israel erlaubte, gegen feindliche Völker zu kämpfen und die Gegner, wenn sie besiegt wurden, zu töten. Und auch die Todesstrafe gab es im Gesetz des Mose. Es gab Vergehen, bei denen Gott sagte, dieser Mensch hat kein Recht mehr zu leben. Wir leben nun in einer Kultur, wo wir uns damit schwer tun, mit dieser Todesstrafe. Aber vielleicht kann ich an einem Beispiel, mit einem Vergleich, das ein bisschen verständlicher machen, was mit der Todesstrafe ist. Bei uns hat jeder das Recht, einen Führerschein zu machen, wenn er gesundheitlich dazu in der Lage ist. Und wenn er diesen Führerschein hat, darf er ein Fahrzeug führen, zum Beispiel Autofahren. Aber als Autofahrer sollte er sich an bestimmte Regeln halten. Nun gibt es aber Leute, die diese Regeln ständig übertreten. Es gibt Menschen, die fahren durch eine geschlossene Ortschaft mit einer Geschwindigkeit, als seien sie auf der Autobahn. Oder es gibt andere, die kommen von einer Party, strunzbetrunken und fahren Auto und gefährden damit andere. Wenn so etwas vorkommt, kann die Polizei sagen, du hast dein Recht, Auto zu fahren, verwirkt. Du hast die Regeln nicht beachtet. Du musst deinen Führerschein wieder abgeben. Und so kann es Gott auch mit unserem Leben machen. Gott hat uns das Leben geschenkt. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben keinen Anspruch zu sagen, ich habe das Recht, 80 oder 90 Jahre zu leben. Woher auch? Wir haben uns das Leben nicht verdient. Gott hat es uns geschenkt. Und wenn jemand sein Leben in grober Weise missbraucht, kann Gott sagen, du musst es wieder abgeben. Ich nehme es dir wieder weg. Nach dem Gesetz des Mose gab es Vergehen, die in Gottes Augen so furchtbar waren, dass Gott sagte, dieser Mensch soll getötet werden. Das 5. Gebot bezieht sich also nicht auf jede Art von Töten, sondern auf Situationen, wo das Töten zum Verbrechen wird. Ganz genau müsste man es also übersetzen, du sollst nicht morden. Gott, der uns das Leben gegeben hat, hat auch das Recht, es wieder zu nehmen. Und nach dem Gesetz des Mose in Israel tat er das auch durch andere Menschen, die einen Richtspruch durchführen mussten. Aber, und das ist wichtig, nur Gott hat das Recht, das Leben wieder zu nehmen. Wir Menschen können uns unmöglich anmaßen zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Nun stellt sich natürlich die Frage, ab wann gilt dieses Gebot? Oder anders gefragt, ab wann ist ein Mensch so sehr ein Mensch, dass sein Leben geschützt werden soll? Wann beginnt das Leben? Im Psalm 139 denkt David über das Leben nach und er sagt, Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Wenn Gott uns im Mutterleib bildet, wenn er uns da schon sieht, haben wir dann das Recht zu sagen, das gilt aber erst ab der 12. Schwangerschaftswoche? Können wir uns überhaupt das Recht anmaßen, einen Zeitpunkt festzulegen und zu sagen, bis zu diesem Zeitpunkt ist das kein richtiger Mensch, sondern wir haben selbst das Recht zu entscheiden, ob dieses Wesen leben darf oder nicht? David sagt zu Gott, du sahst mich im Mutterleib. Gott sah David. Er sah nicht einen Zellklumpen oder ein Embryo, aus dem einmal ein Mensch werden sollte, sondern er sah einen Menschen. Zwar ganz in seinem Anfangsstadium, aber einen Menschen. Und Gott sah noch mehr. Er sah schon den zukünftigen König von Israel. Gott wusste, was er mit diesem Menschen vorhat. Wenn Gott schon einen Plan hat, bevor der Mensch geboren ist, dann denke ich nicht, dass wir entscheiden können, ob dieses Wesen leben darf oder nicht. Ich denke, das Recht zu leben gilt von Anfang an. Das Gebot, du sollst nicht töten, gilt für jeden Menschen von seiner Zeugung an. Als ich mich mit diesem Gebot beschäftigt habe, da sind mir viele Themen eingefallen, die hochaktuell sind und auch damit zu tun haben. Ich habe mir überlegt, ob ich auf das eine oder andere eingehen soll, zum Beispiel noch näher auf das Thema Abtreibung. Oder wie ist das mit Euthanasie? Mit dem schönen Tod? Soll man einem Menschen, der schwer krank ist, der ständig Schmerzen hat, nicht das Recht geben, sich einfach eine Spritze setzen zu lassen? Oder wie ist das mit dem Attentat auf Tyrannen? Bei dem Attentat auf Adolf Hitler waren auch Christen beteiligt. Hatten sie das Recht, ein Attentat auf einen Herrscher auszuüben? Oder war das nicht okay? Es gibt viele solcher Fragen, die ganz aktuell sind, die auch groß diskutiert werden von Politikern. Aber ich habe mir gedacht, selbst wenn ich jetzt stundenlang predige, könnte ich diesen Themen auch nicht ansatzweise gerecht werden. Und wahrscheinlich hätten wir heute Nachmittag noch stundenlang Diskussionen darüber. Ich habe mich deshalb entschieden, nicht näher darauf einzugehen, sondern lieber mich noch mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Und mit dem zu beschäftigen, was Jesus über dieses Gebot sagt. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle betrifft. Da ist im ersten Johannesbrief schon mal ein ganz starker Satz. Da sagt Johannes, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Ein Ehemann, der mit seiner Frau gerade nicht so klar kam, die hatten so Knies miteinander, dieser Ehemann wurde von einem Freund gefragt, sag mal, hast du schon mal an Scheidung gedacht? Da sagte der Mann, nee, an Scheidung habe ich nie gedacht. Aber an Mord. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von euch schon mal jemand richtig umgebracht hat, ist, sagen wir, relativ gering. Aber wenn wir jemanden hassen, dann haben wir die Gedanken eines Mörders. Wir haben ein mörderisches Herz. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Wer ist jetzt aber mit diesem Bruder gemeint? Im Neuen Testament wird mit Bruder im Allgemeinen werden die Menschen bezeichnen, die bewusst mit Jesus leben wollen, die sich auf ein Leben mit Jesus eingelassen haben und sich von ihm prägen lassen wollen. Und das sind natürlich auch die Frauen eingeschlossen. Liebe Frauen, es kommen jetzt ein paar Bibeltexte, in denen immer wieder der Ausdruck Bruder vorkommt. Bitte fühlt euch nicht diskriminiert, wenn ich jetzt nicht jedes Mal Bruder und Schwester sage, weil das wird einfach zu kompliziert. Fühlt euch einfach bei dem Begriff Bruder mit eingeschlossen. Also Männer und Frauen, die Jesus nachfolgen, sind in diesem Sinne Brüder. Aber das soll uns jetzt nicht dazu führen, dass wir sagen, die anderen Menschen schließen wir davon aus. Die behandeln wir respektloser. Wenn Jesus sagt, wir sollen auch unsere Feinde lieben, dann heißt das, dass wir auch denen mit Respekt begegnen sollen, die jetzt keine Brüder im engeren Sinne sind. Wer seinen Bruder hasst, sagt Johannes, ist ein Mörder. Jesus ist dann noch viel radikaler, und das meine ich wörtlich. Das Wort radikal kommt vom lateinischen radix, und das bedeutet Wurzel. In der Bergpredigt spricht Jesus einige der Gebote an, und er geht dabei immer an die Wurzel der Sache. Er fragt nicht nur, hat da jemand ein Gebot übertreten, sondern er fragt, was ist die Wurzel dieser Übertretung? Wo kommt das her? Es geht Jesus nicht nur darum, dass wir strikt ein paar Gebote einhalten und ein paar Regeln beachten, sondern ihm geht es darum, dass das Böse an der Wurzel gefasst wird. Oder wenn wir die Sünde mal mit Unkraut vergleichen, es geht nicht nur darum, ein paar Grasbüschel herauszureißen, die aus der Erde herausschauen, sondern das Unkraut muss mit der Wurzel herausgerissen werden. Nun sagt Jesus zum fünften Gebot, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. In jeder Stadt in Israel gab es einen Ältestenrat, der auch die Aufgabe hatte, Recht zu sprechen. Wer also ein Gesetz übertrat, der wurde vor diesem örtlichen Gericht angeklagt. Wer einen Mord beging, musste sich vor diesem Gericht verantworten und wurde verurteilt. Das verlangte das jüdische Gesetz. Dann fährt Jesus aber fort, ich aber sage euch. Das kommt in der Bergpredigt immer wieder. Ich sage euch. Das, was Jesus sagt, führt viel weiter als das eigentliche Gesetz. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Dann fährt er fort, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der ist des hohen Rates schuldig. In diesem Wort Raka steckt völlige Verachtung. Man sagt dem anderen, du bist nichts, du bist wertlos, du bist ohne jede Bedeutung. Wer das sagt, meint Jesus, der gehört vor den hohen Rat. Der hohe Rat oder der Sanhedrin war das höchste gerichtliche Gremium in Israel. Der Hohepriester selbst war der Vorsitzende des Hohen Rates. Und nun setzt Jesus noch einen drauf. Er sagt, wer aber sagt Moros, der ist der Gehenna des Feuers schuldig. Man ist sich nicht ganz sicher, was das Wort Moros bedeutet. Manche meinen, es ist einfach eine Beleidigung, wie du Idiot. Aber wahrscheinlich steckt viel mehr dahinter. Wahrscheinlich bedeutet es so viel wie, du bist ein Rebell, ein Abtrünniger, ein Gottloser. Du bist von Gott verdammt. Und wer das einem anderen an den Kopf wirft, sagt Jesus, der ist selbst verdammt. Der ist der Gehenna des Feuers schuldig. Gehenna ist eines der Wörter, die in der deutschen Bibel normalerweise mit Hölle übersetzt werden. Jesus sagt also sinngemäß, wer von seinem Bruder behauptet, dass Gott nichts mehr mit ihm zu tun haben will, der wird vom höchsten aller Richter verurteilt. Der wird von Gott selbst verurteilt. Diese Fälle, die Jesus hier schildert, sind natürlich in der Praxis unrealistisch. Aber Jesus liebt es, krasse Beispiele zu nehmen. Kein örtliches Gericht hätte einen Prozess angefangen, weil jemand sagt, mein Bruder ist zornig auf mich. Oder wenn jemand zum hohen Priester gegangen wäre und gesagt hätte, hör mal, ich möchte Anzeige erstatten, da hat mich jemand als ein Nichtsnutz bezeichnet, hätte der hohe Priester gesagt, spinnst du? Wegen sowas kommst du zu uns? Wir haben hier schwerwiegende Rechtsfälle zu bewältigen. Wenn wir wegen jeder Beleidigung einen Prozess anfangen würden, wohin kämen wir dann? Für den hohen Priester wäre das eine Lappalie. Er hätte sich gar nicht damit befasst. Aber was Jesus hier sagen will, ist, für Gott ist es eben keine Lappalie. Wenn wir zu jemandem sagen, du bist bedeutungslos, du bist nichts wert, dann sagen wir das zu einem Menschen, der in Gottes Augen ungeheuer viel wert ist. Wir sagen es zu einem Menschen, den Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Vielleicht hat dieser Mensch im Laufe seines Lebens viel von dieser Ebenbildlichkeit verloren. Aber für Gott ist das kein Grund, ihn als wertlos anzusehen. Sondern für Gott ist es ein Grund, diesem Menschen ganz besonders nachzugehen, weil er für ihn kostbar ist. Und Gott setzt alles daran, diesem Menschen die Würde wiederzugeben, die er haben sollte. Manche von euch kennen vielleicht noch den Film Quo Vadis. Ich meine diese alte Verfilmung mit Peter Ustinov als Kaiser Nero. Da gibt es eine Szene, da erscheint Kaiser Nero auf dem Balkon seines Palastes, unten stehende Menschenmassen, die ihm zujubeln. Und eine Frau ruft dann dazwischen, Frauenmörder, Muttermörder. Eine andere Frau schreit, er ist ein Vieh. Und dann sieht man zum ersten Mal in diesem Film Petrus. Er ist schon alt geworden, hat lange weiße Haare, seinen Hirtenstab. Und er sagt, kein Mensch ist ein Vieh. Schau ihn an und erkenne, dass er nur krank ist. Krank am Herzen und im Geist, in seiner Seele. Petrus sieht den gleichen Nero wie die anderen Leute. Er sieht diesen perversen, korrupten Herrscher, der nur für sein eigenes Wohl lebt und jeden aus dem Weg räumt, der ihm dabei in die Quere kommt. Aber Petrus sieht ihn mit anderen Augen. Er sagt, dieser Mann ist krank am Herzen und am Geist. Und so hat auch Jesus die Menschen gesehen. Wenn die Menschen zur Zeit Jesu einen Steuereintreiber sahen, einen Zöllner, dann sahen sie einen, der korrupt ist, der mit den römischen Feinden zusammenarbeitet und seinem eigenen Volk in den Rücken fällt, der sich auf Kosten seiner Landsleute bereichert. Die meisten gingen diesen Zöllnern aus dem Weg. Aber Jesus sagte, diese Menschen sind krank und die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und gerade für diese Menschen hat sich Jesus viel Zeit genommen. Menschen, die von den anderen als wertlos geachtet wurden, die waren für Jesus ganz besonders kostbar. Und deshalb denke ich, es muss für ihn furchtbar schmerzhaft sein, wenn wir jemanden als wertlos bezeichnen. Noch schlimmer ist es, wenn wir jemanden als Gottlosen beschimpfen. Vielleicht sind das ja Menschen, die Gott tatsächlich loswerden wollen. Vielleicht haben sie sich von Gott abgewandt. Aber Gott hat sich nicht von ihnen abgewandt, sondern er geht ihnen nach. Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen. Für solche Menschen hat Jesus sein Leben gelassen, um sie zurückzuholen. Und wenn wir zu jemandem sagen, du sollst in der Hölle schmoren, dann sind wir selbst auf dem besten Weg dorthin. Weil für Jesus jeder Mensch ungeheuer wichtig ist, beginnt der Mord bei ihm nicht erst, wenn wir tatsächlich jemand über die Rübe hauen, sondern er beginnt beim Hass. Und dieser Hass hat seinen Ursprung im Zorn. Wie sagt Jesus? Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Was heißt das nun? Darf man überhaupt nicht mehr zornig werden? Muss man ganz gelassen alles hinnehmen, so wie so eine Buddha-Figur, die da sitzt und keine Gefühle mehr an sich herankommen lässt? Ist das normal? Also ich werde zornig. Ich werde zornig, wenn jemand seine Zusagen ständig nicht einhält oder wenn jemand seine Macht ausnützt, um Schwache zu unterdrücken, wenn sich jemand ständig rücksichtslos verhält. Ist es dann nicht normal, dass man zornig wird? Es gab Situationen, da wurde Jesus auch zornig. Ich denke, ja, zuerst einmal ist es eine ganz natürliche Reaktion. Aber es geht darum, wie wir mit diesem Zorn umgehen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Vergleiche es einmal mit so einem kleinen Feuerfunken. Dieser Feuerfunke an sich ist noch nicht schlimm, aber er wird größer und er kann großen Schaden anrichten. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, gehen wir anders mit diesem Feuer um. Und das sind die einen, die möchte ich mal als Brandstifter bezeichnen. Die sorgen dafür, dass das Feuer sich ausbreitet. Sie toben herum, schmeißen Geschirr durch die Gegend, schreien, überlegen sich alles Mögliche, wie sie sich an dem anderen rächen können. Und richten damit großes Unheil an. Die anderen, dazu gehöre ich eher, sind die Feuerschlucker. Wenn ich mich aufrege, sieht man mir äußerlich fast nichts an, vielleicht ein kleines Zucken im Mundwinkel. Ich bleibe relativ ruhig, aber ich fresse es in mich hinein. In mir brennt das Feuer weiter. Und auch das ist nicht gesund. Wir verbreiten zwar nicht Schaden nach außen, aber der Schaden ist in uns, wenn wir alles nur schlucken und in uns hineinfressen. Das Feuer ist trotzdem da. Jesus zeigt uns, wie wir mit Konflikten umgehen sollen und er zeigt das auf sehr drastische Art. Wieder mal mit einem sehr krassen Beispiel. Er sagt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Ich will das ein bisschen verdeutlichen. Zur Zeit Jesu war die höchste Form des Gottesdienstes die, dass man Gott ein Tieropfer darbrachte, das Tier tötete. Sein Tieropfer konnte man aber nicht irgendwo bringen, sondern es gab nur einen Ort, wo diese Opfer zulässig waren, und zwar im Tempel in Jerusalem. Nun wohnt ja nicht jeder direkt in Jerusalem, sondern es gab Leute, die wohnten ganz im Norden in Israel, in Galiläa. Die mussten einen Weg von über 100 Kilometer auf sich nehmen. Ein Marsch von mehreren Tagen. Nun kommt man also am Tempel an. Vielleicht hat man ein Opfertier dabei, aber dieses Opfertier durfte nicht unbedingt geopfert werden, denn ein Tieropfer musste vollkommen sein. Es war ja für Gott. Deshalb gab es im Vorhof des Tempels Leute, die dieses Tier untersuchten. Die waren speziell dafür ausgebildet, dieses Tier auf Fehler zu untersuchen. Diese Inspektion kostete natürlich Geld. Sicherer war es, das Tier direkt auf dem Tempelvorplatz zu kaufen. Da gab es Händler, die reine Opfertiere verkauften, fehlerlose Opfertiere, aber verlangten dafür eine hohe Gebühr. Nun konnte man aber nicht mit dem üblichen Geld bezahlen, denn auf den Denaren war das Bild des Kaisers abgebildet. Das war unreines Geld. Also musste man das Geld zuerst wechseln in Schekel des Tempels. Das war die einzige Währung, die im Tempel zugelassen war. Und die Wechsler verlangten natürlich eine hohe Gebühr, worüber Jesus übrigens zornig wurde. Wenn ein hoher Feiertag war, kamen Hunderte, Tausende Menschen nach Jerusalem, um Tiere zu opfern. Es konnte also sein, dass man stundenlang warten musste, bis man überhaupt dran kam. Und nun stellt euch vor, ihr habt all das auf euch genommen, um Gott zu zeigen, wie wichtig er euch ist. Ihr habt einen Marsch von mehreren Tagen hinter euch. Ihr habt die hohen Gebühren für das Opfertier bezahlt und die Wechselgebühren, damit ihr die Schekel des Tempels bekommt. Ihr habt lange gewartet und seid nun endlich am Altar. Euer Tier liegt auf dem Altar und ist bereit, geschlachtet zu werden. Und da fällt dir plötzlich ein, hey, da ist ein Konflikt zwischen mir und meinem Bruder. Jesus sagt nicht mal, der Konflikt muss von dir ausgehen. Er sagt, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring dein Opfer dar. Auch das ist natürlich etwas, was in der Praxis kaum vorstellbar ist. Wenn der Bruder sich auch gerade in Jerusalem aufhält, dann geht das ja noch. Aber es ist kaum denkbar, dass jemand 100 Kilometer zurückwandert, sich mit seinem Bruder versöhnt und dann die ganze Zeremonie wieder von vorne beginnt. Aber Jesus macht hier deutlich, wie ungeheuer wichtig es ihm ist, dass wir versöhnt miteinander leben. Jeder mörderische Gedanke soll sofort im Keim erstickt werden. Das ist wichtiger als das größte Opfer, das wir Gott bringen können. Natürlich will ja keiner von uns nach Jerusalem, um ein Tieropfer darzubringen. Wir haben andere Methoden, um Gott zu zeigen, wie wichtig er uns ist. Aber worin dieses Opfer auch besteht, wichtig ist, dass wir versöhnt miteinander leben. Das ist wichtiger, als den schönsten Lobpreis zu machen. Wichtiger, als viele Stunden sich in der Gemeinde zu engagieren. Wichtiger, als eine große Evangelisationsveranstaltung. Denn wenn wir Christen Krach untereinander haben, dann glaubt uns ja sowieso keiner, dass Jesus unter uns lebt. Deshalb sagt Jesus, tu alles, was dir möglich ist, um Zwistigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ich sage bewusst, tu alles, was dir möglich ist, denn manchmal ist es nicht möglich. Es gibt Menschen, die wollen einem das Leben schwer machen. Die haben Spaß daran, wenn andere sich ärgern, wenn sie sich über sie lustig machen können. Die wollen sich nicht versöhnen. Aber wenn es solche Menschen gibt, dann zeige ihnen wenigstens, dass der Konflikt nicht von dir ausgeht. Mache ihnen deutlich, dass du an einer friedlichen Gemeinschaft interessiert bist und dass du selbst keinen Wert darauf legst, im Streit mit ihm zu leben. Ich bin vor kurzem auf eine Geschichte aus dem Alten Testament gestoßen, die mir in diesem Zusammenhang wieder wichtig geworden ist. Saul war damals König über Israel, aber er hat sich als König nicht bewährt. Und deshalb hat Gott sich entschieden, den Hirtenjungen David als neuen König einzusetzen. Sobald Saul das erfahren hat, setzte er alles daran, David aus dem Weg zu räumen. Und er verfolgte ihn erbarmungslos. David suchte sich eine Gruppe von Freunden zusammen und er musste sich mit ihnen ständig verstecken, war immer auf der Flucht in Bergen, in Schluchten, hinter Felsen, in Höhlen. Und eines Tages versteckte sich David mit seinen Freunden in einer Höhle, denn er hörte, dass Saul herankam mit 3000 bewaffneten Männern. Und nun geschah es, dass auch Saul diese Höhle betrat. In seiner allerersten Bibelübersetzung hat Martin Luther noch deutlich gesagt, um was es ging. Er schrieb da, Saul ging in die Höhle, um zu scheißen. Ich weiß, so redet man in der Kirche nicht, aber ich mag diese markige Sprache von Martin Luther. Heute in den Bibelübersetzungen hat man das abgeändert. Aber es ist klar, dass Saul bei dieser Sache allein sein wollte. Da wollte er nicht seine Männer um sich herum haben. So was ist peinlich, das macht man allein. Deshalb ging er allein in diese Höhle, wo David und seine Freunde ganz hinten versteckt waren. Und er war sehr konzentriert. Er merkte nicht, was um ihn herum vorging. Und nun sagten die Freunde zu David, hey, das ist die Gelegenheit. Der Saul ist so mit seiner Sache beschäftigt und kann sich an ihn ranschleichen. Ein Messerstich. Und du bist alle deine Sorgen los. Du musst dich nicht mehr verstecken, nicht mehr fliehen, keine Angst mehr haben. Du kannst in deine Heimat zurück und kannst dein Königtum antreten. Und David wies seine Männer scharf zurecht. Er sagte, dieser Mann ist der Gesalbte des Herrn. Auf gar keinen Fall werde ich mich an ihm vergreifen. Da gibt es diesen Menschen vielleicht in deinem Leben, der dir das Leben schwer macht. Und dann gibt es diese Gelegenheit, wo du ihm eins auswischen kannst. Klar, du willst ihn nicht gleich umbringen, aber vielleicht so einen kleinen Kratzer in sein Auto machen. Oder vielleicht bekommt er einen Anruf, den du ihm ausrichten sollst. Ein Termin wird abgesagt und du sagst es ihm einfach nicht und er geht umsonst dorthin. Oder er leistet sich irgendwas Peinliches, du kannst ihn vor anderen bloßstellen und alle deine Gedanken in deinem Kopf sagen so, jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt stich mal zu, jetzt gib's ihm. Und da ist die eine Stimme, die dir sagt, nein, er ist der Gesalbte des Herrn. Wenn du ihn hast, wirst du zum Mörder. Wenn du an deinem Zorn festhältst, machst du dich schuldig. Dieser Mann gehört Gott. Er ist der Gesalbte des Herrn. Wenn der andere Christ ist, dann stimmt das sogar wörtlich, denn das Wort Christ bedeutet Gesalbter. David hat die Chance, seinem schlimmsten Feind zu schaden, nicht ausgenutzt, aber hat ihm den Zipfel seines Mantels abgeschnitten. Und den zeigt er dem Saul später und sagt ihm, guck mal Saul, so nah war ich an dir dran. Du hast es nicht gemerkt. Ich hätte die Gelegenheit gehabt, dich umzubringen. Ich habe es nicht getan. Wenn also Feindschaft zwischen uns besteht, dann geht das nicht von dir aus, nicht von mir aus. Ich will dir nichts Böses. Ich habe dich verschont, weil ich keine Feindschaft möchte. In dieser Beziehung kann David unser Vorbild sein. Wenn es Menschen gibt, die uns das Leben schwer machen, dann sollten wir ihnen zeigen, dass die feindliche Gesinnung nicht von uns ausgeht. Wenn es Gelegenheit gibt, ihm zu schaden, ihm eins auszuwischen, ihn in Verruf zu bringen, dann lass es bleiben. Zeige ihm, dass du daran interessiert bist, im Frieden mit ihm zu leben. Mach ihm deutlich, dass du nicht zu diesem Streit beitragen möchtest. Du musst ihm dafür keinen Zipfel abschneiden. Da gibt es andere Gelegenheiten. Sei einfach nett zu ihm, begrüße ihn weiter freundlich. Vielleicht bringst du ihm mal seinen Lieblingsdonut mit oder hilfst ihm einfach ganz spontan, wenn du siehst, er kommt nicht zurecht. Wenn du merkst, dass ein Funke von Zorn oder Hass in dir aufkommt, dann lass nicht zu, dass dieser Funke zum Feuer wird. Lass nicht zu, dass ein mörderisches Herz dein Handeln bestimmt. Wenn so ein Funke besteht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann Öl darauf gießen und der Funke breitet sich weiter aus zu einem Feuer, oder man darf Wasser darauf gießen, damit der Funke erlöscht. Wir können Jesus bitten, dass er uns die Kraft gibt, das Zweite zu tun. Wir können ihm helfen, wir können ihn bitten, dass er uns hilft, jeden mörderischen Gedanken sofort zu erlöschen. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Du kennst die Menschen, die uns das Leben schwer machen, mit denen wir vielleicht Tag für Tag zu tun haben, die uns ständig auf die Nerven gehen. Vielleicht sind es auch Christen, mit denen wir einfach nicht klarkommen. Hilf du uns, dass jeder Hass, jeder Zorn in uns sich nicht ausbreitet, sondern dass wir die Kraft haben, ihn zurückzudrängen, ihn zum Erlöschen zu bringen. Hilf du uns, uns nicht vom Hass überwältigen zu lassen, nicht von den Gedanken des Mordes und der Ablehnung, sondern hilf du uns, die Menschen mit deiner Liebe zu sehen.